Ein paar Kleidungsstücke, eine zerblätterte Bibel, ein altes Gesangbuch und ein verschnürter Schuhkarton. Das war alles, was Tante Rosine bei ihrem Tod eine Woche vor Weihnachten hinterließ. Herr Müller, der einzige Neffe, gab die Kleider bei der AWO ab in die Altkleidersammlung und warf Bibel und Gesangbuch in einen Altpapiercontainer der Schule. So erfüllten sie vielleicht doch noch einen guten Zweck. Den Knoten am Schuhkarton öffnete die Familie gemeinsam. Vielleicht enthielt er ja etwas Wertvolles. Mehrere in alte Zeitung eingewickelte Gegenstände kamen zum Vorschein. Doch als Herr Müller sie vorsichtig auspackte, waren es nur 6 hölzerne Krippenfiguren. Enttäuscht meinte er, was sollen wir denn damit anfangen? Wir können sie doch aufstellen, meinte Benjamin, der Jüngste der Familie. Aber nicht im Wohnzimmer, meinte Angelika. Wenn meine Freunde zu Besuch kommen, bekommen die sonst den Eindruck, wir sind religiös geworden. Auf der Kommode steht schon die neue Vase, dachte Frau Müller. Da passen die Figuren auch nicht dazu. Vielleicht kannst du das Zeug ja auf dem Flohmarkt verkaufen, meinte Samuel, der Älteste, zu Benjamin. Ich glaube zwar nicht, dass es viel wert ist, aber ein paar Euro kannst du vielleicht schon dafür bekommen. Herr Müller stand vom Tisch auf und sagte entschieden, ich will das Zeug nicht haben. Auch die anderen Familienmitglieder zeigten keinerlei Interesse an den Krippenfiguren. Und so brachte Frau Müller den Schuhkarton in den Keller. Als sie ihn ins Regal stellte, rutschte die Maria heraus. Frau Müller nahm sie in die Hand und betrachtete sie. Seltsam nachdenklich wurde ihr dabei zumute.
Du siehst auch nicht aus wie jemand, der arbeiten muss,
sagte sie.
Herumsitzen, das Kind wickeln und sich von den Besuchern beschenken lassen. So schön möchte ich's auch mal haben. Ja, ja, du brauchst keine Schönheitscreme fürs Gesicht und keine Handschuhe, um die rauen Hände zu verbergen. Du bleibst immer jung und attraktiv. Und ich? Ich rackere mich ab von morgens bis abends. Kinder wecken, sogar die Großen noch, die kommen doch nicht aus dem Bett. Auch nicht dann, wenn ich sie zweimal rufe. Frühstück richten, zur Arbeit gehen. Mittags soll dann trotz alledem mein Essen auf dem Tisch stehen. Und dann dieser Haushalt. Es hilft mir ja doch keiner. Die sitzen vorm Fernseher, während ich abwasche, bügle und aufräume. Als wäre das alles ganz selbstverständlich nur mein Job. Und schließlich am Abend fall ich todmüde ins Bett. Und so geht das Tag aus, Tag ein. Und das soll das ganze Leben sein?
Sie lehnte sich an die Wand und schloss voll bitterer Gedanken die Augen. Doch da, etwas Seltsames geschah mit Frau Müller. Die Krippenfigur begann plötzlich zu wachsen, bis sie groß war wie ein erwachsener Mensch. Maria blickte Frau Müller geradewegs in die Augen und sprach:
Auch ich war einmal eine Frau wie du, voller Träume von einem erfüllten Leben und zugleich eingezwängt in all die Erwartungen, die man damals an eine Frau hatte. Wenn du versuchst, diese Erwartungen alle zu erfüllen, dann wirst du niemals zum Leben finden. Man wird dich benutzen, aber nicht achten. Nur solange du noch Träume hast, bist du interessant. Aber niemand wird dir das Träumen gestatten. Mein Leben verlief wie das deine, in einer üblichen, unauffälligen Bahn, letztlich ohne Ziel und Sinn. Aber eines Tages hat Gott alles durchkreuzt. In mir ist etwas Göttliches gewachsen und gereift, das mein Leben in ein neues Licht gestellt hat. Ich habe Gott zur Welt gebracht. Verstehst du? Ich habe nicht nur wie viele Frauen ein Kind geboren, sondern an mir ist etwas Göttliches geschehen. Und das kann auch in dir geschehen. Auch in dir kann Gott wachsen und reifen. Und dann bist du nicht mehr nur ein unscheinbares Rädchen im Getriebe der Welt. Dann hat dein Leben seine Tiefe und seinen Sinn.
Frau Müller rieb sich die Augen. Immer noch hatte sie die kleine Figur in der Hand. Hatte sie eben geträumt? Oder was war da geschehen? Nachdenklich nahm sie die Figur der Maria mit und stellte sie auf ihr Nachtschränkchen.
Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten. Und einige sind unterwegs zu dir. Gottes Weihnachtswelt ist voller Boten. Und einige von ihnen sind unterwegs zu dir. Das ist von Albrecht Güss. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 37, Ich stehe an deiner Krippen hier. Und wieder eine schlimme Aufgabe, der Vers 1, 4 und 9.
Im Laufe des Tages ging Herr Müller in den Keller, um nach dem Christbaumständer zu suchen. Es war jedes Jahr das gleiche Drama. Alle räumten nach ihrem eigenen System die Sachen in den Keller. Und so brauchte die Suche in diesem geordneten Chaos auch einige Zeit. Herr Müller schaute in allen Schachteln nach und stieß dabei eher zufällig auf die Krippenfiguren, die gerade in den Keller verbannt worden waren. Da er hier sicher sein konnte, dass niemand der Familie ihn beobachtete, nahm er eine der Figuren heraus, schaute sie nachdenklich an und dachte, »Du musst der Josef sein.« Er lehnte sich an die Wand, schloss die Augen, als auch mit ihm etwas Seltsames geschah. Plötzlich begann die Krippenfigur zu wachsen, bis sie groß war wie ein erwachsener Mensch. Josef, der Zimmermann aus Nazareth, blickte Herr Müller geradewegs in die Augen und sprach,
»Nimm es mir ab oder nicht. Auch ich war einmal ein Mann wie du, voller Träume von einem erfüllten Leben und voller Tatkraft. Ich wollte mithelfen, dem Unrecht in unserem Land Einhalt zu gebieten und unseren Kindern eine friedliche Zukunft zu schaffen. Nächtelang haben wir darüber diskutiert und in Gedanken die Regierung gestürzt, für die Zukunft geplant und geträumt. Aber im Lauf der Zeit habe ich eingesehen, dass ich die Welt nicht verändern kann. Ich habe mich angepasst und bin damit gut durchs Leben gekommen. Bis zu jener Nacht im Stall, da sind alle Gefühle meiner Jugend, alle Träume wieder aufgebrochen. Ich habe den Stall gefegt, ja, denn das war der erste Schritt, den ich tun konnte. Ich habe die Herausforderung des Schicksals angenommen. Ich habe ein Ziel gehabt, dieses Kind mutiger und stärker zu machen, als ich es war. Und so hat mich dieses Kind stark gemacht. Ich habe meine Grenzen natürlich gesehen, aber das war mir egal. Es hat mich nicht mehr mutlos gemacht. Ich habe meinen Teil beigetragen, dass es in der Welt ein wenig heller geworden ist. Das kannst du auch. Auch du kannst den Lebensauftrag wieder annehmen, den dir Gott einmal gegeben hat. Und dann bist du nicht mehr nur ein unscheinbares Rädchen im Getriebe der Welt. Dann hat dein Leben seinen Sinn gefunden.
Herr Müller rieb sich die Augen. Er wusste nicht so recht, was er von all dem halten sollte. Eigentlich neigte er nicht zur Halluzination, sondern stand mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen. Eher zu fest, wie Frau Müller manchmal meinte. Immer noch hatte er die kleine Figur in der Hand. Nachdenklich und etwas verlegen entschloss er sich, sie mitzunehmen und auf die Werkbank in seinem Hobbyraum zu stellen.
Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. So ist es. Und wir singen zusammen das Lied Nummer 49 und diesmal einfach die Verse 1 bis 3. Der Heiland ist geboren und das hoffe ich, dass das für jeden von uns gilt.
Am folgenden Tag suchte Samuel, der älteste der drei Müller-Kinder, seine Skier. Der Vater war leider nicht bereit gewesen, ihm neue zu kaufen, obwohl die Alten schon einen ganzen Skiurlaub hinter sich hatten und bestimmt nicht mehr im Trend lagen. Beim Suchen und Stöbern im Keller stieß er Tante Rosines schäbigen Schuhkarton beinahe vom Regal. Dennoch, es sah ja keiner, griff er zögernd, aber doch neugierig hinein, nahm eine der alten Krippenfiguren, einen Hirten, heraus und betrachtete ihn nachdenklich.
»Dir sieht man die Armut richtig an.« Mit dir möchte ich nicht tauschen. Was hast du schon vom Leben gehabt? Jeden Tag die gleiche Kleidung. Von Trendy keine Spur. Eben alt und total out. Kein Kino, keine Disco, keine Computerspiele. Nicht einmal Geld für die Kneipe. Du hast es ja auch nicht mehr als zu einem Hüten gebracht. Ich meine, deine Arbeit stelle ich mir recht locker vor. Auf einem Felsen sitzen, Pfeife rauchen und den Schafen beim Fressen zusehen. Das würde mir gerade noch gefallen. Aber verdient hast du nicht viel und Anerkennung hast du auch keine bekommen. Im Gegenteil, ihr Hirten galtet doch als das Allerletzte. Schau mich an, ich habe viele Freunde und suche mir einen Beruf aus, bei dem ich wenig arbeite und viel verdiene. Zugegeben, es ist schon ein wenig Theater, was ich den anderen vorspiele. Was ich wirklich will? Ich weiß es nicht. Ich will nicht danach fragen und wer zu viel fragt, wird am Ende nur unzufrieden. Und im Übrigen, wenn das Leben einmal zu Ende ist, dann interessiert es mich auch nicht mehr, ob es einen Sinn gehabt hat. Hauptsache, es hat wenigstens Spaß gemacht.
Er lehnte sich an die Wand und dachte eine Minute mit geschlossenen Augen über das nach, was er Zukunft nannte. Doch er hatte die Rechnung ohne Tante Rosines Krippenfigur gemacht. Plötzlich begann der Hirte in seiner Hand zu wachsen, bis er so groß war wie ein erwachsener Mann. Er blickte Samuel geradewegs in die Augen und zu seinem Entsetzen hörte er ihn reden.
Samuel, ich habe auch einmal vom großen Geld geträumt und die Anerkennung durch Freunde oder solche, die sich so nannten, die war mir unendlich wichtig. Ich habe durch meine Bärenkraft sogar Eindruck auf die Mädchen gemacht, aber das machte unterm Strich alles keinen Sinn. Das Leben ist hart und es wird auch deine Träume zerstören. Spätestens wenn du alt bist, zählt das alles nicht mehr, was du jetzt wichtig findest. Vielleicht wirst du endlich anfangen, nach Gott zu fragen, wenn du das dann noch kannst. Dazu muss man erstens leere Hände haben und zweitens eine Hoffnung. Ich habe beides damals geschenkt bekommen, einfach so, aus heiterem Himmel im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war mein Glück. Ich habe sehen können, was den anderen verborgen geblieben ist. Gottes Freundschaft kann nur annehmen und schätzen, wer begriffen hat, dass er auf ihn angewiesen ist. Deshalb steht er eben an der Seite der Armen, der Leidenden, der Verzweifelten. Dein hohles Leben muss erst zerbrechen, bis du reif bist für diese Erfahrung. Und wenn du dann auf Gottes Liebe setzt, dann bist du nicht mehr nur ein unscheinbares Rädchen im Getriebe der Welt. Dann bist du nicht mehr angewiesen auf die Meinung guter Freunde und die Wirkung deines Egos. Dann hat dein Leben seinen Sinn.
Samuel rieb sich die Augen. Was war das denn? Hatte er jetzt schon Erlebnisse der dritten Art? Immer noch hatte er diese kleine Krippenfigur in der Hand. Irgendwie waren Gedanken in ihm gewachsen, die sonst weit entfernt von seiner Denke waren. Seltsam. Nachdenklich nahm er die kleine Krippenfigur des Hirten, verborgen in seiner Hosentasche, mit nach oben in sein Zimmer und stellte sie auf seinen Schreibtisch.
Bethlehem, ein Ort in allen vier Winden. Ein Ort mit Tauben und Blinden, Bethlehem. Ein Ort so arm wie verloren, mit verschlossenen Herzen und Toren. Bethlehem, ein Ort mit Gassen und Straßen, in denen Flüchtlinge saßen. Bethlehem, ein Ort mit Spöttern und Frommen, ein Ort, wo wir alle herkommen. Bethlehem, ein Ort, wo wir alle hingehen, das Kind in der Krippe zu sehen. Bethlehem, ein Ort, wo wir knien auf der Erden. Gott will unser Bruder werden. Bethlehem. Wir singen jetzt das Lied Herbei, o ihr Gläubigen. Das ist die Nummer 45 und wir singen die Verse 1, 3 und 4.
Ja, größer noch, ebenso groß wie ein Engel. Der blickte Angelika geradewegs in die Augen und sprach zu ihr.
Ja, Angelika, ich bin ein Produkt menschlicher Träume. Gewiss. So drücken Menschen nun einmal ihre Gedanken aus, wenn sie die Grenze der sichtbaren Welt überschreiten. Aber ich bin deshalb nicht unwirklich. Ich bin ein Teil deiner Sehnsüchte und Hoffnungen. Ich bin der Ausdruck der Ahnung der Menschen, dass es einen Gott gibt, jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin ein Zeichen für die Erfahrung, dass Gott die Menschen liebevoll und aufmerksam begleitet. Verdränge mich nicht aus deinen Träumen, lass es zu, dass der Himmel seine Spuren in dein Leben zeichnet. Du magst Angst davor haben, religiös zu sein, weil du dann vielleicht nicht mehr Herrin deiner Gefühle und Gedanken bist. Aber diese Angst, die sollte dich nicht davon abhalten, etwas von Gott in dein Leben hereinzulassen. Dann wirst du selbst zum Teil eines großen Ganzen, dann bist du nicht mehr nur ein unscheinbares Rädchen im Getriebe der Welt. Dann wird etwas in deinem Leben wachsen, von dem du heute nur eine leise Ahnung hast. Dein Leben wird in Gottes Hand einen dir heute noch nicht vorstellbaren Sinn bekommen.
Angelika rieb sich die Augen. Immer noch hatte sie die kleine Figur in der Hand. Es war ihr, als träumte sie. Aber nein, hier war der Keller, das Regal, das Papier, alles war greifbar und wirklich. Nur das Gefühl in ihr hatte etwas von einer unwirklichen Wahrnehmung. Sie wollte lieber nicht so tief darüber nachdenken. Nicht jetzt, vielleicht später. Und so nahm sie den Engel mit und stellte ihn in ihr Bücherregal. Sehen wollte sie den Engel. Vielleicht war doch nicht alles nur ein Tagtraum gewesen?
Ein Gedicht über die Engel. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand. Oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht. Er hört, wenn du ihn rufst in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und sagt Nein, der Engel. Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Das hat Rudolf Otto Wiemer wunderbar geschrieben. Und jetzt singen wir den Engeln zur Ehre das Lied Vom Himmel hoch, da komm ich her. Und zwar Nummer 24, die Verse 1 bis 3 und die Nummer 5.
Benjamin, der Jüngste der Familie, ging gerne in den Keller. Dort konnte man immer etwas Interessantes finden. Seine Entdeckungsreisen dort waren immer spannend und so auch dieses Mal. Er entdeckte Tante Rosines Schuhkarton, griff hinein und holte das kleine Schaf heraus.
»Du hast es gut«,
meinte er.
»Du hast einen Hirten, der dich überall hin begleitet, der für dich sorgt, der auf dich aufpasst, der dich beschützt. Ich wette, wenn du reden könntest, dann würde dein Hirte dir geduldig zuhören. Er würde dich verstehen. Du könntest ihm alles anvertrauen und er würde zu dir halten, selbst wenn er nicht die gleiche Meinung hätte. Wie gerne würde ich für einen Tag tauschen, meine Eltern und meine Geschwister, die haben doch gar keine Zeit für mich. Für die bin ich doch immer nur der Kleine, ich finde das ganz schrecklich. Ich wünschte, ich wäre schon groß und dann würde ich ihnen heimzahlen, worüber ich mich schon so oft ärgere. Wie lange soll das noch weitergehen?«
Traurig lehnte er sich an die Wand und verschloss sich in seinen trüben Gedanken. Plötzlich bewegte sich das Schaf in seiner Hand und begann zu wachsen, bis es so groß war wie Benjamin. Das Schaf blickte ihn an und begann zu sprechen.
»Ich verstehe dich, Benjamin. Du brauchst mehr Liebe und Geborgenheit, als du bekommst. Aber du musst lernen, dass du von Menschen nicht mehr erwarten kannst, als sie geben können. Es sind eben nur Menschen. Freu dich über das, was sie dir geben. Achte auf die kleinen Zeichen der Liebe deiner Eltern. Schätze die Verlässlichkeit deiner Geschwister nicht gering und erwarte das ganz Große nur von Gott. Nimm die Weihnachtsgeschichte, zu der auch ich gehöre, als Erinnerung, dass Gott selbst einmal Mensch geworden ist, damit er dich verstehen kann mit deinen Problemen. Wenn du diese Geschichte im Herzen trägst, dann kann dir nichts geschehen, dann bist du für alle Zeit und Ewigkeit geborgen und beschützt.«
Benjamin rieb sich die Augen. Immer noch hatte er die kleine Figur in der Hand. Ja, das wollte er glauben und nicht wieder vergessen. Seine Welt bestand nicht nur aus den Dingen, die man anfassen und begreifen kann. Warum sollte also ein Schaf nicht auch zu ihm sprechen, hier unten im Keller? Sein Kinderherz war leichter geworden und so etwas wie ein Glücksgefühl erfüllte sein Herz. Dieses kleine Schaf hatte ein Licht in ihm angezündet. Er sprang die Treppe zu seinem Zimmer hinauf und legte das Schaf aus Tante Rosines Krippe auf sein Bett. Wir singen jetzt gemeinsam von dem Lied 43 die Verse 1, 2, 4 und 6, ihr Kinderlein kommet. 1, 2, 4 und 6. Der Schuhkarton war leer. Einer nach dem anderen waren die Krippenfiguren, die so viele Jahre Tante Rosines Weihnachten bedeutet hatten, aus dem Karton ausgewandert. Sie standen verstreut im Haus. Maria stand auf Frau Müllers Nachtschrank, Josef fand sich im Hobbyraum wieder, schließlich war er auch einmal Zimmermann gewesen, Samuels Schreibtisch hatte einen Bewohner mehr, den Hirten, und das kleine Schaf hatte wohl den schönsten Platz gefunden. Warm und geborgen lag es in Benjamins Bett. Der Engel aber, den Angelika gefunden hatte, breitete seine Flügel in ihrem Bücherregal aus, und wenn man genau hinsah, schien in der Dunkelheit ein Licht von ihm auszugehen. Vielleicht fanden sie alle am Weihnachtsabend wieder einen gemeinsamen Ort im Haus der Müllers. Vielleicht aber war das gar nicht mehr so wichtig. Gottes Stimme spricht leise und auf den seltsamsten Wegen, und manchmal sind es die kleinen, unerwarteten Dinge, durch die er Leben verändert. Wie hätte Tante Rosine vorausahnen können, was Gott mit ihren Krippenfiguren vorhatte? Wie hätten alle Müllers dieser Welt ahnen können, was ein alter Schuhkarton voll unscheinbarer Krippenfiguren